Wir haben uns sehr gefreut, zu euch zu kommen, weil ihr als Gemeinde irgendwie uns ans Herz gewachsen seid. Wir denken immer gerne an die Zeit, als wir noch in Ampfelwang waren mit der Bibelschule und eben hier in der Gemeinde. Und ich habe an die Geschichte gedacht, wo der Petrus und der Johannes vor dem Hohen Rat waren und dann zurückgekommen sind in die Gemeinde. Da heißt es, da kamen sie zurück zu den Iren, also in ihre Gemeinde. Und so geht's uns, wenn wir nach Ampfelwang kommen, wir kommen zurück zu den Unseren. Wir gehören ein Stück weit einfach zu euch. Es war so eine schöne Zeit, die Jahre, wo wir hier in Ampfelwang waren. Die Kinder waren noch zu Hause natürlich, die lassen euch übrigens grüßen. Und die Bibelschule war hier und wir haben uns in der Gemeinde immer einfach zu Hause gefühlt. Sollte ich am Anfang sagen. Wie es mir geht, ja, es geht gut. Die Elisabeth meint, dass der Karl einmal geschrieben hat, wie ich so krank war, der Jack wird einmal wieder predigen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Also ihr habt seinen Propheten in eurer Mitte. Er hat gesagt, der Jack wird einmal wieder predigen. Und Gott hat es gewirkt, dass ich eben wieder das Wort Gottes weitergeben darf. Das ist eine große Freude. Ich bin jetzt schon 78 Wochen zusammenhängend zu Hause. Vorher war ich alle paar Wochen wieder im Krankenhaus, 10 oder 12 oder noch öfters mal in Amstetten und auch in Linz und so. Also, ich komme dann noch ein bisschen auf meine Geschichte zurück, weil ihr eben so gebetet habt, haben wir gedacht, ich sollte euch noch ein bisschen ein paar Informationen weitergeben, weil ihr so hinter uns gestanden seid im Gebet wie auch in Berg, die Gemeinde, natürlich auch die in Amstetten. Aber ganz besonders eben auch ihr. So, das war die Vorrede. Ich möchte heute etwas sagen in meiner Predigt über das Licht und die Finsternis in der Bibel. Ich weiß nicht, ob schon jemand bei euch gepredigt hat über die Finsternis in der Bibel. Du hast schon über die Finsternis gepredigt. Interessant, möchte ich die Predigt lesen. Hoffentlich nicht letzten Sonntag. Man müsste jetzt fragen, wer noch was weiß davon. Gut, zuerst möchte ich etwas über das Licht sagen. Wir haben diesen Sommer bis jetzt die Sonne ganz ordentlich gespürt. Sie hat uns eingeheizt. Was wir aber weniger wahrgenommen haben, ist, dass sie nicht nur Wärme gibt, sondern eben auch Licht. Die Bibel spricht oft vom Licht, sehr oft, wenn man sich ein bisschen achtet, sieht man, immer wieder kommt das vor, aber eben auch von der Finsternis. Zuerst ein paar Gedanken zum Licht. Erstens das natürliche Licht. In einem Zeitungsartikel von einem Astronomieprofessor, er heißt Arnold Benz, war Folgendes zu lesen. Das Kernkraftwerk im Inneren der Sonne verwandelt jede Sekunde 500 Millionen Tonnen Wasserstoff in Helium, jede Sekunde. Dabei erbringt die Sonne jede Sekunde eine Leistung, die einer Billiarde, das ist eine 1 mit 15 Nullen, großer Elektrizitätswerke entspricht. So viel Elektrizitätswerke, eine Billiarde, jede Sekunde. Nur ein kleiner Teil, der milliardste Teil davon kommt bei uns auf der Erde an, also eben Sonne und Licht. Die ganze Schöpfung ist natürlich abhängig von der Sonne und sogar gefährlich abhängig von der Sonne, weil die kleinste Veränderung hat Auswirkungen auf der Erde. An der Oberfläche, das war jetzt also im Innern, an der Oberfläche der Sonne, der sogenannten Corona, ereignen sich jede Sekunde Zehntausende von Explosionen, jede Sekunde, jede mit der Energie von über 1000 Tonnen TNT, das ist ein Sprengstoff, jede Sekunde. Die Wissenschaftler geben dieser Sonne noch eine Lebenszeit von 5 Milliarden Jahren. Das ist natürlich menschliches Kalkül, weil die Bibel hat diesbezüglich einen eigenen Fahrplan, sagt doch Jesus in Matthäus 24, Vers 29, Sonne und Mond werden ihren Schein verlieren. Also wann die Sonne ihren Schein verliert, das weiß der Herr und das geschieht, wenn er will. Ich habe gelesen, dass die Erde, unsere Erde, 130 Mal in der Sonne Platz hätte. Also da sieht man das kleine Kügelchen, auf dem wir wohnen, im Vergleich zu der Sonne. So viel zum natürlichen Licht. Jetzt aber zum göttlichen Licht. Am Anfang der Bibel lesen wir, dass Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das war aber nicht das Sonnenlicht, auch nicht das Mondlicht oder die Sterne. Denn erst am vierten Tag schuf Gott Sonne, Mond und Sterne. Er sagt, es sollen Lichter an der Wölbung werden, eben die Sonne, die am Tag scheint, der Mond in der Nacht und die Sterne. Somit schuf Gott sozusagen ein Urlicht, das nicht von der Sonne kommt. Das ist das göttliche Licht. Drittens, das Licht als Person. Mitten in einer gottlosen Zeit kündigte der Prophet Jesaja ein großes Licht an. Er sagte, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Also schon 700 Jahre, bevor dieses Licht auf die Welt gekommen ist, hat der Prophet Jesaja das vorausgesagt. Dann trat dieses Licht in Erscheinung, 700 Jahre später. Und zwar als Person, Licht als Person. Es war der Sohn Gottes persönlich. Er überraschte die Zuhörer mit einer höchst erstaunlichen Aussage. Er sagte nämlich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, er wird nicht mehr in der Finsternis der Gottferne und der Sünde leben, sondern er wird das Licht, nämlich Jesus Christus, haben, wenn er Jesus nachfolgt. Wer Jesus also damals sah, als Person, der sah das göttliche Licht, von dem zum Beispiel David, wir hören es noch, spricht. Der Apostel Johannes schreibt in Johannes 1, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Jesus Christus war das wirkliche Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Das Sonnenlicht ist also nicht das wirkliche Licht, sondern Jesus Christus ist das wirkliche Licht, wenn auch jetzt noch unsichtbar. Dieses Licht geht nicht einmal nach 5 Milliarden Jahren aus, weil weil es heißt in Gottes Wort, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das Licht geht nie aus. Das ist also das natürliche Licht, das göttliche Licht, das Licht als Person und als viertens das Licht der Welt. Ich behandle das Licht kürzer wie dann die Finsternis, aber ich möchte nicht über die Finsternis sprechen, bevor ich auch etwas über das Licht gesagt habe. Wer Jesus nachfolgt, in dem wohnt Jesus durch den Heiligen Geist. Und so kann Jesus sagen, jetzt seid ihr das Licht der Welt. Wir, gewöhnliche, irdische, vergängliche Menschen, sind das Licht der Welt. Wenn man uns sieht, dann sieht man etwas von dem Licht, das Jesus in uns ausmacht oder ausstrahlt. Durch uns wird das göttliche Licht für die Mitmenschen sichtbar. Deshalb ist es wichtig, dass dieses Licht nicht versteckt oder verdunkelt wird. Zum Beispiel durch Sünde. Durch Sünde, wenn wir in der Sünde leben, dann ist unser Licht verdunkelt, verdeckt. Darum hat Jesus gesagt, stellt das Licht nicht unter den Scheffel, unter den Tisch, sondern auf den Tisch. Im 1. Johannesbrief heißt es, dass wir im Licht wandeln sollen, damit eben das Licht durch uns scheint. Im Licht wandeln, das bedeutet, mit keiner bewussten Sünde leben. uns jeden Moment reinigen lassen durch das Blut von Jesus. Ich glaube, dass wir da nicht nachlässig werden dürfen, sondern uns immer wieder reinigen lassen. Sünde bekennen und lassen. Die Sünde lässt, dem wird es gelingen. Aber eben nun spricht die Bibel nicht nur vom Licht, sondern auch von der Finsternis. Und diesen Teil möchte ich eigentlich gerade für solche Menschen auch sagen, die vielleicht im Moment krank sind oder einen Verlust zu verkraften haben oder irgendwie einfach geprüft werden. Ich denke, man kann mehrere Arten von Finsternis unterscheiden. Zum Beispiel die natürliche Finsternis, das ist die in der Nacht, wenn wir hoffentlich schlafen gehen und es dunkel wird. Das ist die natürliche Finsternis. Aber es gibt auch die Finsternis der Sünde. Jeder Mensch lebt von Natur aus in der Finsternis. In Epheser 5, Vers 8 steht, einst wart ihr Finsternis. Wir waren durch und durch einfach finstere, dunkle Menschen. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichtes. Der Wechsel von der Finsternis zum Licht geschieht natürlich, das wisst ihr ja alle, bei der Bekehrung. Wenn wir uns Gott ausliefern, wenn wir unsere Sünden bekennen und unser altes Leben aufgeben, bei der Bekehrung, dann beginnt dieses Licht in uns zu leuchten. Das Licht, also die Finsternis der Nacht, die Finsternis der Sünde. Und jetzt drittens, und da möchte ich etwas länger ausholen, die von Gott zugelassene Finsternis. Die Bibel spricht öfters von Menschen, die mit solcher Finsternis zu kämpfen hatten. Finsternis, die Gott zulässt, das gibt es. Dazu gehören zum Beispiel Krankheiten oder ständige Schmerzen oder Demenz oder auch Depressionen oder wie gesagt Verluste aller Art. Einfach Prüfungen, die Gott uns schickt. Wir wollen einmal schauen, wie drei Männer der Bibel damit umgegangen sind. Erstens der Jeremia. Ihr kennt sicher diese Passage von Jeremia in Klagelieder 3, aber ich lese ein paar Verse, um das zu untermauern, wo es heißt, wo der Jeremia klagt, der weinende Prophet, der 40 Jahre lang einfach dem Volk Israel Buße und Umkehr gepredigt hat und es hat nichts gefruchtet. Und da sagt er einmal in Klagelieder 3, ich bin der Mann, der Elend sah, durch die Rute seines Grimmes. Mich trieb er weg und ließ mich gehen in Finsternis und ohne Licht. Er, nämlich Gott, ist hier gemeint. Nur gegen mich wendet er immer wieder seine Hand, jeden Tag. Verfallen ließ er mein Fleisch und meine Haut, zerbrach meine Knochen, umbaute und umgab mich mit Gift und Mühsal. Er ließ mich wohnen in Finsternissen wie die Toten der Urzeit. Er ummauerte mich, dass ich nicht herauskam. Er legte mich in schwere bronzene Ketten. Auch wenn ich schrie und um Hilfe rief, verschloss er sein Ohr vor meinem Gebet. Er vermauerte meine Wege mit Quadersteinen, kehrte meine Pfade um. Ein lauernder Bär war er mir, ein Löwe im Versteck. Er ließ mich vom Weg abirren, zerfleischte mich und machte mich menschenleer. Er spannte seinen Bogen und stellte mich hin als Ziel für den Pfeil. Und dann sagt er weiter, und er ließ auf Kies meine Zähne beißen. Er trat mich nieder in den Staub. Und so geht's weiter. Und dann plötzlich bricht das Licht durch. Ihr kennt diesen Vers. Es ist ein Vers, einer der wunderschönsten Verse in der Bibel. Die Elisabeth hat ihn aufgeschrieben und an die Türe geklebt, in die Küchentüre, wo er sagt, in Vers 22. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Gut ist es für den Mann, wenn er das Joch in seiner Jugend trägt. Ich komme am Schluss dann noch einmal darauf zurück. Das ist das Erste, der Erste. Das Zweite ist der Hiob natürlich. Ihr kennt die Geschichte vom Hiob. Und er sagt, da ist er in der Auseinandersetzung mit seinen Freunden, sie greifen ihn an, sie machen ihn fertig. Und da ist einer dieser Freunde, in Kapitel 19 im Buch Hiob, und da sagt der Hiob zu diesem Freund, und die anderen werden auch dabei gesessen sein, siehe, ich schreie Unrecht und werde nicht erhört. Ich rufe um Hilfe und da ist kein Recht. Er hat meinen Weg verschüttet und ich kann nicht hinüber. Auf meine Pfade legt er Finsternis. Das ist Hiob 19. Und dann ein paar Verse weiter, der berühmte Vers. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Vers 25. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Da ist Licht hereingekommen, da ist er durchgedrungen zum Licht. Das ist der Hiob. Jeremia, Hiob. Als Dritten noch der Micha. Der Micha, Kapitel 7, die Verse 5 bis 9. Der Micha, der hat unter was Speziellem gelitten, nämlich nicht unter Krankheit, wie es hier scheint, sondern unter der Korruption im Land, unter den korrupten Richtern und Politikern, unter der kleinen Schar von Gottesfürchtigen, unter den zerrütteten Familienverhältnissen um ihn herum. Da heißt es zum Beispiel im Vers 6, der Sohn verachtet den Vater, die Tochter widersetzt sich der Mutter und des Menschenfeinde sind seine eigenen Hausgenossen. Das alles macht ihn fertig. Micha 7. Ich lese die Verse 5 bis 9. Genau, das habe ich gelesen. Vers 6. Vers 7. Ich will nach dem Herrn ausschauen, will warten auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Auch da wieder, er ist im Dunkeln, er hat laute Probleme um sich herum, aber er sagt, mein Gott wird mich erhören. Und dann kommt dieser berühmte Vers, fürchte dich nicht über mich, meine Feindin, denn ich bin gefallen, stehe wieder auf. Wenn ich auch in Finsternis sitze, wie geht's weiter? So ist doch der Herr mein Licht. Auch sein berühmter Vers. Wenn ich in Finsternis sitze, ist doch der Herr mein Licht. Ja, da kommt auch Licht ins Dunkel. Angesichts solcher Aussagen, die ich jetzt gelesen habe, stellt sich die Frage, werden Männer und Frauen Gottes, das heißt Nachfolger von Jesus, nicht automatisch aus solcher Finsternis, man kann sie auch einfach Prüfung nennen, verschont? Ist es möglich, dass ein Christ, der Jesus nachfolgt und Jesus liebt, von einem Tag auf den anderen, zum Beispiel Krebs oder eine andere lebensbedrohende Krankheit bekommen kann? Ja, das ist möglich. Warum? Weil der Glaube geprüft werden muss, ob er hält, was er verspricht, was wir mit dem Mund gesagt haben. Im Neuen Testament steht der Satz, Gott segnet diejenigen, die Prüfungen des Glaubens geduldig ertragen. Wenn er oder der Mann sich bewährt hat oder die Frau, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Also, das ist normal, dass wir in solche Situationen geraten. Ich möchte jetzt, das tue ich jetzt eigentlich nur hier, etwas aus meinem Leben erzählen, eben weil ihr so sehr hinter uns gestanden seid, aus unserem Leben der letzten Jahre. Wenn ich das berichte, wie Gott im Leben von Elisabeth und mir während meiner Krankheitszeit Finsternis zugelassen hat und wie wir wieder herausgekommen sind, dann soll das zur Verherrlichung Gottes gesagt sein. Ich bete, dass es für einige von euch eine Ermutigung ist. Wenn ihr jetzt vielleicht in einer Finsternis seid oder sitzt oder vielleicht später hineingerät. Bis zum 23. Oktober 2014 hatte ich beinahe den Eindruck von König David. Da heißt es nämlich im Psalm 30, als es mir gut ging, sagte ich, nichts kann mir geschehen, denn deine Güte, Herr, hatte mich fest und stark gemacht wie ein Fels. Dann schrieb David aber weiter, aber dann hast du dich von mir abgewandt und ich erschrak. Ich rief zu dir, Herr, und bat um Barmherzigkeit. Das ist meine Geschichte. Am erwähnten Oktobertag erhielt ich vom Onkologen in Amstetten den Bescheid, dass ich eben Lymphdrüsenkrebs habe. Am Abend saßen Elisabeth und ich geschockt und traurig und deprimiert auf dem Sofa und überlegten, wie es nun weitergehen werde. Hatte ich gerade das Todesurteil vernommen? Wie würde Elisabeth den möglichen Tod von mir verkraften? Am nächsten Tag schon schrieben und riefen wir Freunde an, auch einige Geschwister aus unserer Gemeinde, aber auch aus eurer Gemeinde hier in Ampfelwang und in Perg, eben auch einige aus der Schweiz. Und wir baten sie um Gebet. Die Antwort darauf war interessant, am nächsten Tag schon. Kaum fingen die Freunde an zu beten, wurde es uns leichter ums Herz. Wir haben das richtig gehen gespürt. Jetzt wird gebetet. Wir erinnerten uns an die Geschichte in Markus 2, wo berichtet wird, wie vier Freunde einen Gelähmten auf einer Bahre zu Jesus bringen wollten und wegen der Menschenmenge nicht bis zu ihm vordringen konnten. Der Gelähmte, ja, sie deckten das Dach ab, also auf oben das Flachdach und ließen ihn hinunter bis vor die Füße von Jesus. Ihr kennt die Geschichte. Der Gelähmte begegnete Jesus. Ihm wurden die Sünden vergeben und er wurde gesund. Gott sei Dank kehrten die vier Freunde nicht vorher um, wo sie gesehen haben, das Haus ist verstopft, da kommen wir niemals hinein. Nein, sie kehrten nicht um, resigniert. Die Liebe zu dem Kranken war einfach zu groß. Sie mussten etwas unternehmen. Sie glaubten, dass Jesus ihn heilen konnte. Und ihr Glaube wurde nicht beschämt. Und so ist es auch uns vorgekommen, die Freunde beten und tragen uns im Glauben und im Gebet zu Jesus. Auch ihr als Gemeinde habt euch als echte Freunde erwiesen und dafür möchten wir euch herzlich danken. Ihr habt für uns geglaubt, eben wie der Karl, wie wir am Anfang gesagt haben, als wir nicht mehr glauben konnten. Ihr habt uns ermutigt durch Telefonanrufe, durch E-Mails. Wir haben auch SMS bekommen, Briefe, Karten, Anrufe und so weiter. Alle haben uns immer wieder an die Verheißungen Gottes erinnert. Das taten die Freunde nicht nur am Anfang, sondern jeden Tag, während Monaten. Nicht weniger sogar bis heute. Und der himmlische Vater hat die Gebete erhört. Wenn die Elisabeth oft am Abend müde und deprimiert vom Besuch im Krankenhaus in die leere Wohnung kam, dann warteten bereits neue ermutigende E-Mails und Telefonanrufe auf sie. Welch ein Vorrecht, zu dieser weltweiten Familie der Gemeinde Jesu gehören zu dürfen. Das Gebet der Freunde ist von unschätzbarem Wert, das haben wir erlebt. Ich habe mich oft gefragt, wie Menschen ohne lebendige Beziehung zu Jesus und ohne die Gebete von Freunden die ärgsten Prüfungen, Ängste und so weiter durchstehen können und vor allem den bedrohlichen Tod ins Auge sehen wollen. Das habe ich mich oft gefragt. Wie ist das möglich? Wir haben es gut. Wir haben Jesus. Nach 5 Chemotherapien mit den üblichen Beschwerden begannen die Nachwirkungen der Chemo. Es waren 10 oder mehr an der Zahl. Und die dauerten 10 Monate. Bis zum Februar 2016, Februar vor einem Jahr. Lungenentzündungen, mehrere, Atemnot, Abszess, Blasen, Harnwegentzündungen, eine Thrombose und so weiter. Zweimal oder sogar dreimal sah ich keine Überlebenschance mehr. Der Tod stand an meinem Bett. Im November 15 war es so schlimm, dass unser David aus Amerika für 11 Tage kam von Chicago, um den Vater noch einmal zu sehen und mit ihm Zeit zu verbringen, wie er sagte. Es war eine wunderschöne Zeit, wie der David da war. Er konnte jeden Abend dann wieder nach Hause von Linz. Ich war damals gerade in Linz bei den Elisabethinen. Er konnte jeden Abend dann wieder nach Hause und die Elisabeth hat auch von diesem Besuch profitiert. Natürlich. In der ärgsten Not stand Jesus, mein liebster Freund, an meiner Seite. Ich darf bezeugen, dass ich keine Angst vor dem Sterben hatte. Ich war eher neugierig, was auf mich wartet auf der anderen Seite. Weil Jesus sagt in seinem Wort, wer an ihn glaubt, wer an mich glaubt, der wird nicht sterben, auch wenn er physisch stirbt. Natürlich lag mir Elisabeths Situation schwer auf dem Herzen. Was sollte denn aus ihr werden, wenn ich einfach so abberufen werde? Ich möchte hier einen Satz, einen Vers einflechten, den solltet ihr euch merken. Das ist Sprüche 17, Vers 22. Und da heißt es, ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Ein verzweifelter Geist schwächt die Kraft des Menschen. Diesen Vers hat mir die Elisabeth wahrscheinlich 100 Mal im Telefon gesagt oder wenn sie mich besucht hat. Ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Ein verzweifelter Geist schwächt die Kraft des Menschen. Sprüche 17, Vers 22. Aber jetzt möchte ich noch etwas zu der Finsternis sagen. Schon bald stellten sich bei mir furchtbare Anfechtungen ein. In einer der ersten Nächte im Krankenhaus am Stetten befielen mich unvorbereitet arge Zweifel. Plötzlich war Gott mir völlig verborgen, so wie wir da gelesen haben, von diesen Leuten in der Bibel. Hatte er sich von mir abgewandt? Ich bekam Angst. Hatte ich mich versündigt? Ich kannte mich überhaupt nicht mehr aus, ich war verzweifelt. Und so begann ein gedanklicher und auch ein psychischer Abstieg in ein finsteres Tal. Ein Bruder hat mir dann geschrieben, denke daran, Jack, dass der Psalm 23, dass es im Psalm 23 heißt, der Herr ist mein Hirte, er führet mich, er. Und dann heißt es, vom finsteren Tal und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir. Da wechselt es vom Er zum Du. Da wird es ganz persönlich und das durften wir erleben. Die Bibel spricht natürlich vom Teufel, der als brüllender Löwe umhergeht und vor allem dann, wenn wir krank und schwach sind, die Gelegenheit ausnützt, um uns, den Nachfolgern von Jesus, den Glauben zu rauben, den Teppich unter den Füßen wegzuziehen. Aber Jesus erbarmte sich über mich. Eines Morgens las ich einen Vers im Psalm 71, der mich augenblicklich aus dem Dunkel riss. Ich weinte vor Freude, denn ich durfte erleben, wenn ich in Finsternis sitze, ist der Herr doch mein Licht. Zum Schluss eine Frage und ein Tipp. Was können wir tun, wenn uns solche Finsternis überfällt? Wir sollen lernen, die Finsternis zu unterscheiden. Bin ich selber der Urheber, dass ich in der Finsternis sitze? Zum Beispiel eben durch Sünde. Sünde. Wenn wir Sünde nicht bekennen und nicht in Ordnung bringen, zum Beispiel unbereinigte Verhältnisse mit Menschen. Ich musste auch in dieser Krankheitszeit Miles schreiben und mich Buße tun. Ist das Sünde oder ist es Gott, der mich hineingehen lässt und drin sitzen lässt, wenn ich im Finstern sitze? Oder eine andere Übersetzung, wenn ich im Finstern gehe? Ist es Gott, der mich da hineingehen lässt und mich darin behält? Wenn es Gott ist, das ist jetzt ganz wichtig, ich komme jetzt zum Schluss, wenn es Gott ist, der seine Erziehungsabsichten mit der Finsternis verfolgt, dann gibt es dafür kein Gegenmittel. Das ist erstaunlich, oder? Die Finsternis kann nicht bekämpft werden. Diese Finsternis kann nicht bekämpft werden, die Gott zulässt. Sie kann nur im blinden Vertrauen auf Gott durchgestanden werden, durchgegangen werden. Ohne zu hadern mit Gott, auf ihn schauend und sich ganz fest an ihn klammernd durchgehen. Das Licht nämlich, das der Herr für uns ist, wenn ich im Dunkeln sitze, ist doch der Herr mein Licht. Das Licht, das genügt. Es muss genügen. Er ist bei uns. Der Wolfgang Binder hat einmal gesagt, manchmal schaltet Gott seine Lichter aus, damit wir den hellen Morgenstern wiedersehen. Damit wir den hellen Morgenstern, nämlich Jesus, wiedersehen. Man sieht ihn besser, wenn man in der Finsternis war. Gott lässt nie eine Finsternis zu, eine Prüfung, die uns nicht weiterhelfen soll in unserem Glauben. Das haben wir erlebt. Jesus hat auch die Elisabeth wunderbar durchgetragen. Ich habe das aktiv erlebt, alles im Krankenhaus und die Elisabeth zu Hause passiv. Sie konnte nicht, mir nicht helfen in dem Sinn, in diesen Nachwirkungen, diesen furchtbaren Geschichten. Aber sie hat einfach gebetet und ist hinter mir gestanden und hat mich immer ermutigt. Noch eine Hilfe, ein Tipp jetzt für solche Zeiten. In solchen Zeiten hilft es, Psalmen zu lesen, natürlich. Allerdings muss ich ehrlich sagen, es hat Tage gegeben, da hat mich nichts mehr angesprochen. Kein Psalm, kein schönes Lied, nichts mehr. Aber das ist wiedergekommen. Psalmen lesen oder Lieder von Menschen lesen oder singen, die solche Finsternis durchgemacht haben. Der Onkologe in Amstetten hat mich meistens, wenn ich dort war, so war ich 10 Mal oder so, dann wieder 2-3 Wochen zu Hause und dann wieder 2 Wochen im Krankenhaus. Er hat gesagt, Herr Baumgartner, wenn ich auf Kontrolle war, Herr Baumgartner, ich muss Sie leider wieder hier behalten. Und dann hat er immer geschaut, dass ich ein Einzelzimmer bekommen habe. Am Schluss dann war es nicht mehr möglich, weil es war belegt. Ich war nicht speziell versichert. Aber er hat geschaut, dass ich ein Einzelzimmer bekam. Natürlich wegen dem Immunsystem, weil ich sehr anfällig war. Auf jeden Keim und alles. Aber da habe ich dann auch eben Zeit gefunden und gehabt, manchmal zu singen. Nicht so, dass gerade alle herbeigelaufen sind und geschaut haben, was los ist. Aber für mich leise. Und das hat mir dann sehr geholfen. Ein Lied hat mir in der Finsternis oft Mut gemacht. Es ist ein Lied von einem Lehrer aus dem Simmental. Das ist dort, wo die Simmentaler Kühe herkommen. Ein Tal in der Schweiz. Und der war Lehrer und hat sich im vorgerückten Alter bekehrt und hat dann angefangen, wunderschöne Lieder zu komponieren, zu dichten und zu komponieren. Und eines davon hat mir immer wieder Mut gemacht. Das heißt, dort heißt es, Seele, die von Schmerz umnachtet, trau nur fest auf deinen Gott. Er will dich nur tüchtig machen durch all diese Angst und Not. Zage nie in dunkler Stunde, zweifle nie an Gottes Wort. Was er spricht, geht in Erfüllung. Glaube, glaube immerfort. So lesen wir am Ende der Bibel, ganz am Ende, eine Prophetie auf die zukünftige Herrlichkeit, wenn keine Finsternis mehr da ist, keine Prüfungen, kein Leid, nichts mehr. Da heißt es in Offenbarung 22, Vers 5, seine Knechte bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, nicht mehr nötig, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten. Das ist dann Herrlichkeit, da gibt es keine Finsternis mehr und auf das warten wir, auf die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.